Und da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten hinzukommen, für die Menschen damals auch. Die eine Möglichkeit ist, lass uns an den Atlantik laufen und wir fangen an zu schwimmen. Wir können vorher trainieren, ein bisschen im Hallenbad in Haiger oder in Dillenburg und dann sind wir ganz fit und dann fangen wir an zu schwimmen. Oder aber Gott sagt, hey, hab da so einen Luxusliner gechartert für dich, extra durch die Lüfte, du fliegst erster Klasse, du musst nichts machen, du musst nur einsteigen. Und das Bild ist auch jedem klar, es schafft kein Mensch durch den Atlantik zu schwimmen, um dann vermeintlich nach Amerika zu kommen, auch wenn das unvollständig ist als Bild. Und das andere ist da, Gott bietet an, ich bringe dich genau dahin. Lass dich darauf ein, das, was du dafür brauchst, ist deinen Glauben an mich. Allein durch Glaube. Zum Schluss der letzten Predigt, das war jetzt noch so ein bisschen, was bisher geschah, habe ich euch dann einen Text vorgelesen. Ihr unverständigen Rodenbacher. Diesen Text, oh ihr unverständigen Rodenbacher, lese ich euch jetzt nochmal. Der steht nämlich so im Galaterbrief, da steht nur Galater dahinter, nicht Rodenbacher. Aber da kommt dann die Frage nach, oh ihr unverständigen Rodenbacher, wer hat euch so durcheinander gebracht? Ihr habt doch so klar erkannt, was der Tod von Christus für uns bedeutete, als ich euch Jesus Christus, den Gekreuzigten, vor Augen malte. Sagt mir, habt ihr den Heiligen Geist etwa durch das Befolgen des Gesetzes empfangen? Natürlich nicht. Der Heilige Geist kam auf euch herab, nachdem ihr die Botschaft von Christus gehört und ihr geglaubt habt. Versteht ihr das denn wirklich nicht? Ihr habt begonnen, ein Leben mit dem Heiligen Geist zu führen. Warum wollt ihr jetzt auf einmal versuchen, es aus eigener Kraft zu vollenden? Ihr habt so viel durch die gute Botschaft erfahren. Sollte das etwa vergeblich gewesen sein? Wollt ihr das alles jetzt wegwerfen? Das ist geschrieben an Christen, die sich in den Flieger gesetzt haben und in Amerika gelandet sind. Und jetzt machen die irgendwas anders. Jetzt machen die irgendwas anders als das, wo Paulus sagt, das ist doch eigentlich die Idee, die dahinter ist. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, mit welchen Fragen könnten die denn unterwegs gewesen sein und welche Fragen habe ich in meinem Leben dazu schon kennengelernt? Ja, mein Leben und ich, das ist so ein Ding. Ich hatte im Moment viel Stress, keine gute Begründung. Petra sagte schon mal, du hast im Moment fast nur noch schlechte Laune. Dann ist so die Frage, kannst du dich überhaupt hier vorne hinstellen? Darfst du überhaupt predigen? Bist du dafür gut genug? Da kommt die Frage mit einher, tue ich eigentlich genug vor Gott, für Gott? Und ich glaube, das kennst du auch. Kann ich mir meine Erlösung eigentlich wirklich sicher sein? Ich glaube, die Phasen hat irgendwie jeder schon mal gehabt. Die nächste hatte ich auch. Vielleicht liegt das daran, dass ich mal Bank gelernt habe. Da ist mir irgendwie so mit Rechnerei zusammen. Da gibt es ja auch diese Themen mit Schätze im Himmel sammeln. Habe ich davon schon genug? Gibt die Stelle, wo es gesagt wird, am Ende wirst du gerettet wie durchs Feuer hindurch, wenn du nichts gesammelt hast, weil den ganzen Kram, den du irgendwie mit Holz und Bambus und Schilf aufgebaut hast, der besteht dann nachher einfach nicht. Wie sieht denn das aus? Wir sind überwiegend nett, hat Rebecca eben gesagt. Hier gibt es schon Normen einzuhalten, bitteschön. Ansonsten ist das schwierig. Gibt es bei uns irgendwelche Gesetze, die man einhalten muss, damit man irgendwie das Gefühl hat, dazuzugehören oder nicht dumm aufzufallen? Und ich habe mich schon mit vielen Menschen unterhalten, die so diese Frage gehabt haben, und wenn, was ist, wenn das Letzte, was in meinem Leben passiert, bevor ich sterbe, eine Sünde gewesen ist? Komme ich da noch an oder komme ich nicht mehr an? Reicht da der Glaube noch dafür oder nicht? Und dazu biete ich jetzt halt diesen biblischen Konflikt an. Ups, der war schon da. Und nehme mal die Stelle, die Rebecca eben gelesen hat, und da wird jedes Mal sowohl im Galaterbrief als auch in Jakobus Bezug genommen auf das Leben von Abraham. Im Galaterbrief, was ist da passiert? Im Galaterbrief haben die Galater angefangen, nachdem sie sich bekehrt haben, nachdem sie aus dem Flieger ausgestiegen sind, und haben gesagt, so, jetzt müssen wir mal uns überlegen, wie machen wir das hier alles? Und das waren ja damals gemischte Gemeinden, die kamen aus den Judenvölkern, die kamen aus den Heiden und sonst was. Und dann haben die angefangen, sich wieder selbst Regelwerke zu geben. Was musst du alles in dieser Gemeinde tun, damit du letztlich ganz am Ende tatsächlich auch gerecht gesprochen wirst? Und da sagt Paulus, Mensch, habt ihr es denn nicht kapiert? Ihr konntet nichts vorweisen, ihr seid gerecht gesprochen worden. Wie wollt ihr es denn jetzt zu Ende bringen, indem ihr es jetzt doch wieder mit eigenen Regeln und allem Möglichen probiert? Ist doch totaler Quatsch. Und ich zeige euch ein Beispiel. Ich zeige euch den Abraham, weil da steht drin, Abraham glaubte Gott und Gott erklärte ihn wegen seines Glaubens für gerecht. Und die wahren Kinder, liebe Galater, liebe Rodenbacher, die wahren Kinder Abrahams sind also die, die an Gott glauben. Also doch, allein durch Glaube. Und genau die Passage nimmt Jakobus auf und schreibt dann dazu, am Beispiel vom Abraham, die ganzen Verse davor nehmen dann zur Abraham-Stellung. Und ihr seht also, dass ein Mensch, der Abraham, nur dann, wenn er auch handelt, vor Gott gerecht gesprochen wird und nicht allein aufgrund seines Glaubens. Und danach kommt noch ein Beispiel, das bezieht sich dann auf die Hure Rahab. Da schreibt Jakobus, auch die Hure Rahab wurde durch ihr Handeln vor Gott gerecht gesprochen. Toll. Jetzt sind wir aber mal mittendrin. Und dann ist ja so genau die Frage, wenn du diesen Doppelpunkt oder das Ausrufezeichen in deinem Leben gesetzt hast, allein durch Glaube, was musst du jetzt tun, damit es am Ende aller Tage dann doch funktioniert? Und ich glaube, dass unser Leben, in Teilen mein Leben, unser Leben als Gemeinde, von dieser Frage durchzogen ist. Was musst du jetzt einhalten, damit es am Ende dann doch gut wird? Und da ist jetzt die Frage, ist das biblisch oder sind wir ungefähr genauso gut oder schlecht unterwegs wie die Galater damals, die einfach gesagt haben, du musst jetzt hier gewisse Sachen einhalten, ansonsten kann das am Ende nicht gut werden. Jetzt wird es an der einen oder anderen Stelle kurz vielleicht ein bisschen anspruchsvoll. Jetzt müsst ihr ganz wach sein, wer noch ein bisschen Zucker braucht oder so. Hier vorne, jetzt schon was da, die Kekse kommen nachher. Überschrieben ist das erstmal mit der einen These von Luther. Ein Christenmensch, schreibt er, ein Christ ist ein freier Herr über alle Dinge und niemandem untertan. Uiui, wenn ich in meinen Alltag reinschaue, denke ich immer mal, schön wär's. Welchen Blick meint er dabei? Und wir berühren jetzt immer so die Grundfesten dessen, auch was in der Bibel drin steht. In der Bibel wird uns erklärt, in dem Moment, wo wir uns bekehren, wo wir unser Leben Gott hingeben, und das wird dann auch verbunden mit der Taufe, da taucht der alte Mensch unter und ein neuer Mensch taucht auf. Wir haben schon viele Taufen hier in der Gemeinde gehabt. Hat danach jemand anders ausgesehen als vorher? Die Frisur, ja genau. Und er war irgendwie nass. Aber ich konnte ihn wiedererkennen. Irgendwie, ja. Also jetzt ist ja die Frage so, wer ist es denn? Was ist denn jetzt neu geworden? Und da sagt uns die Bibel, es geht nicht darum, dass unsere äußerliche Hülle, um die wir uns so viel kümmern, neu geworden wäre, sondern zunächst mal ist neu geworden der innere Mensch. Der ist neu geworden. Der äußere Mensch ist in dem Moment nass, nachher ist er wieder trocken, der lebt irgendwie sein Leben weiter. Und diesen inneren Menschen, diesen neu gewordenen Menschen, den müssen wir jetzt mal kurz in den Blick nehmen, um das zu verstehen, wo die Gegensätze herkommen. Zunächst mal, keine Äußerlichkeit der Welt, die es gibt, das haben wir festgestellt, allein durch Glaube, kann den Menschen frei und gerecht machen. Du kannst alles Mögliche hier vor dem Altar tun, du kannst auf den Händen laufen, du kannst sonst irgendwas machen, kannst aber in die Hände klatschen, du kannst die tollsten Leistungen vollbringen, es wird dich nichts gerecht machen. Und jetzt kommen so ein paar Sätze, die sind ähnlich spannend wie das, was Rebecca eben vorgelesen hat, mit Dankbarkeit und Glücklichsein und Glücklichsein und Dankbarkeit. Ich übersetze es mal in was Positives. Andi hat es eben gebetet. Uns geht's saugut. Wir leben in einem Land voller Wohlstand. Die meisten von uns müssen sich keine Gedanken darüber machen, was es heute zu essen geben wird, ob es was zu essen geben wird oder was weiß ich auch immer. Wir sind damit groß geworden, dass man hier frei seine Meinung sagen kann. Wir sind damit groß geworden, dass uns hier keiner in den Knast schmeißt. Aber was hilft es denn deiner Seele, wenn alle Äußerlichkeit stimmt, dann würden sich doch keine reichen, berühmten Menschen mehr umbringen. Dann würden doch die Menschen nur noch glücklich durch die Gegend laufen müssen, weil es ihnen so gut geht. Und da sagen wir ja sofort, ja, ist okay, ne? Hilft meiner Seele nicht. Jetzt kommt was, das ist total herausfordernd. Das ist nämlich der Umkehrschluss daraus. Was schadet es denn deiner Seele dann? Was schadet es deinem inneren Menschen, wenn deine äußerlichen Lebensumstände totaler Mist sind? Wenn das Erste stimmt, dann stimmt das Zweite auch. Und das ist das, was wir sehen, wenn ein Paulus im Gefängnis ist, seine x-te Steinigung hinter sich gebracht hat, seinen x-ten Schiffbruch erlitten hat und trotzdem in seiner Seele Gott dankbar ist und ihm begegnet. Da sehen wir, wie Menschen, wie ein Bonhoeffer, der im KZ auf seine Hinrichtung wartet, sagen kann, von wunderbaren Mächten, von guten Mächten wunderbar geborgen. Das sind die Punkte, die damit drin sind, weil die Äußerlichkeiten des Lebens deine Seele eben nicht gefangen nehmen können. Diese Seele ist neu geworden und die ist geborgen bei Gott, kann nicht von äußeren Umständen gefangen genommen werden. Das geht dann noch weiter. Wenn deine Seele nicht befreit ist, was hilft es dir denn dann, gewisse Sachen zu tun, die man mit den Christen verbindet? Du kannst hiermit aufstehen, wenn jemand betet. Du kannst die Lieder mitsingen. Du kannst alles Mögliche machen. Aber es wird in dem Moment deinen inneren Menschen, deine Seele nicht befreien, es sei denn, du glaubst an das, was du tust. Auch hier kommt jetzt wieder der Umkehrschluss. Was schadet es denn meiner Seele, wenn ich vermeintlich nicht die äußerlich richtigen Dinge tue? Ich habe die Zeit noch mitgekriegt, da hatten wir hier die offizielle Diskussion, darf hier vorne jemand stehen, der keine Krawatte trägt? Hatten wir. Wir hatten, das weiß ich noch aus unserem 100-jährigen Jubiläum, wir hatten die Frage, darf ein Christ auf den Fußballplatz gehen? Oder in eine Kneipe? Wir hatten viele Fragestellungen, was musst du hier eigentlich tun? Und es nutzt dir nichts, wenn deine Seele nicht frei ist. Und es schadet deiner Seele nichts, wenn du das nicht tust. Daraus folgt, dass diese freie, diese gerecht gesprochene Seele, dieser innere Mensch, wirklich in Jesus Christus wohnt, in seinem Wort wohnt und er Wohnung bei uns genommen hat. Und das ist jetzt nochmal ganz wichtig zu verstehen. Es geht wirklich an der Stelle als Erstes um diesen inneren Menschen und seine Beziehung zu Gott und zu Jesus. Und wie häufig habe ich hier gesessen und dann kommt so ein Lied wie Du allein bist genug. Und ich überlege mir dann in dem Moment, ja Karma, kann ich das jetzt voller Aufrichtigkeit singen? Und dann habe ich beständig so eine gewisse Schizophrenie in mir drin, so eine Aufgespaltenheit, so etwas, wo ich sage, naja, so der eine Teil von mir vielleicht schon, aber der äußerliche Teil, der hier mit mir spazieren geht, jetzt zu sagen, du allein bist genug und damit ist mein ganzes Leben in Ordnung, habe ich, glaube ich, noch nie wirklich hingekriegt. Aber wenn dieser innere Mensch, dieser freie Mensch singen kann, du allein bist genug, ist damit gemeint, dass die Seele für sich akzeptiert, alles das, was du brauchst, um frei und gerecht zu sein, das ist das, was in der Beziehung von Gott auch kommt. Und damit haben wir für uns so einen Kernauftrag, der ist wichtig. Kümmere dich um deine Seele. Kümmere dich um deine Seele. Weil in Flieger einsteigen, Amerika aussteigen, reicht nicht. Kümmere dich weiter um deine Seele, um diese Klarheit zu behalten, dass diese Beziehung deines inneren Menschen, deiner Seele zu Gott, das Wichtigste ist, was es in deinem Leben gibt. Warum, komme ich gleich dazu. In Römer 10 steht dann, dass man von Herzen glaubt, das macht einen Menschen gerecht und gut. Ein paar Folgewirkungen davon. Wenn wir also keinerlei Taten mehr benötigen, um gerecht zu werden, dann müssen wir ab sofort auch keine Gesetze und Gebote mehr befolgen. Es hilft uns bezogen auf unsere Gerechtigkeit nichts. Müssen wir keine Gebote und Gesetze mehr befolgen? Meine lieben Rodenbacher hier in der Gemeinde, wie viel freier könnt ihr noch sein? Das ist die Freiheit eines Christenmenschen. Du brauchst nichts zu befolgen, du brauchst keine Werke zu tun, du brauchst keine Taten zu tun, du brauchst nichts zu tun. Du bist einfach nur frei von allem. noch einen Moment verweilen bei unserer Seele, dem inneren Menschen und Jesus. Was passiert eigentlich? Die Bibel sagt, das ist dem Grunde nach wie, da gehen zwei zusammen, wie bei einer Hochzeit, wie Braut und Bräutigam, die vereinen sich. Und Luther sagt dann, und er bezeichnet das als den fröhlichen Wechsel. Der fröhliche Wechsel ist für ihn alles das, was Jesus besitzt vor seinem Vater, alle Heiligkeit, alle Seligkeit, alle Macht, die gehen mit dieser Vereinigung auf dich als Kind Gottes über. Und alles das, was du in deinem Leben mit dir rumschleppst, was nicht funktioniert, was nicht so gut läuft, wo Fehler gewesen sind, schlimme Taten oder was weiß ich auch immer, das bekommt Christus von dir ab. Das ist dieser Wechsel, der in dem Moment passiert. Es passiert noch mehr. Wenn wir uns das Alte Testament betrachten, dann gibt es einen besonderen Status der Erstgeborenen. Gott hat dann absondern lassen immer die Erstgeborenen von Mensch und Vieh. Und diese Erstgeborenen hatten auch besondere Ausstattungsmerkmale, sage ich jetzt. Die hatten nämlich eines, wenn es jetzt Menschen anging, die hatten anschließend die Herrschaft. Also ich zu Hause hätte es gut gehabt, ne? Mein kleiner Bruder, Pech gehabt. Ich kriege die ganze Bude, alle Äcker und der muss halt sehen, dass er mit mir gut klarkommt. Das war das Erstgeburtsrecht, was in dem Moment da gewesen ist. Es hatte auch eine geistliche Komponente, es hatte eine Stellvertreterschaft des Erstgeborenen für die Familie, vor Gott. Es war Herrschaft und zwar Priesterschaft. Und Jesus ist jetzt so dieser Idealtypus des Erstgeborenen. Also das ist genau der, wenn jemand an Erstgeborenen denkt, wo gesagt wird, und guck dir ihn an. Und Jesus, das wissen wir aus der Bibel, der ist König und Priester. Er hat die Herrschaft, er hat die Priesterschaft. Und jetzt passiert Folgendes. All das, was er hat, das überträgt er auf dich. Er überträgt diese Herrschaft und diese Priesterschaft auf seine Kinder. Und das steht genauso in der Bibel mit drin. Wir sind eine königliche Priesterschaft. Heimatland. Wer hat sich heute Morgen schon so gefühlt? Königliche Priesterschaft. Folge davon ist, wenn das stimmt, dass wir durch diesen Glauben geistlicher Herr wirklich über alle Dinge sind und uns damit auch kein Ding zum Schaden werden kann. Fröhlicher Wechsel, auserwählt sein, Priester sein, ist noch mit etwas verbunden. Priester, das waren diejenigen im Alten Testament, die alleine würdig waren, ins Allerheiligste reinzugehen. Da haben so die Normalos gar nicht reingedurft. Die hatten gar keine Chance, da hinzukommen. Wir sind jetzt diese königlichen Priester, die vor Gott stehen dürfen und dort bitten dürfen, weil das durften damals auch nur die Priester. Und jetzt kommt für Luther ein Punkt, wo er sagt, wenn ein Herz Christus so hört, so versteht, dann muss es fröhlich werden, von ganzem Grund. Es muss diesen Trost empfangen und liebevoll gegen Christus werden, ihn seinerseits lieb zu haben. Übersetzt in anderes Deutsch, du kannst gar nicht anders im inneren Menschen, als nicht der Glückliche zu sein, sondern als erstes der total Dankbare zu sein. Wenn das alles so ist, wenn du diese ganze Freiheit erlebst, wenn du keine Gebote und Gesetze mehr erfüllen musst, um frei und gerecht zu sein, dann kannst du nicht anders als demjenigen unendlich dankbar dafür zu sein, der dir das alles schenkt. Geht doch eigentlich gar nicht anders. Dann führt Luther weiter aus und sagt, dahin kommt es mit Gesetzen oder Werken niemals. Wenn du immer nur Befehle bekommst, die du dann zu erfüllen hast, wirst du niemals diese liebevolle Beziehung pflegen. Aber das ist genau das, was Gott, was Jesus zu uns möchte. Er möchte eine Beziehung aus Liebe haben und nicht aus erfüllten Geboten. Und er schließt mit, denn wer will einem solchen Herzen schaden oder es erschrecken? Um es mit dem Römerbrief zu sagen, weder Hohes noch Tiefes, weder sonst noch was noch sonst noch was. Nichts kann uns genau von dieser Liebe trennen. Und das ist jetzt erstmal die Aussage in der Bibel, die sagt, dein innerer Mensch ist einfach nur frei. Frei von allem. Und allein der Glaube ist genau das, was diese Freiheit überhaupt nur schenken kann. Worüber streiten sich jetzt vermeintlich Paulus und Jakobus? Welche Frage beantwortet Paulus? Paulus beantwortet die Frage, was macht mich vor Gott gerecht? Und mit Luther zu sagen, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Und er stellt hier zwei Wege gegenüber, die wir uns eben angeguckt haben. Er sagt, einmal geht das, Weg des Gesetzes, du hältst alle Gebote, schaffst du nicht. Oder aber du gehst den Weg des Glaubens. Und wenn Paulus von Werken spricht in dem Zusammenhang, sind es Werke des Gesetzes. Da sind es die Werke, die dir sagen, wenn du das alles einhältst, dann hast du es am Ende geschafft. Das sind Werke in der Definition von Paulus. Jakobus versucht, eine andere Frage zu beantworten. Jakobus versucht, die Frage zu beantworten, kann ein Glaube, ein solcher Glaube, wie wir ihn jetzt eben gehört haben, kann ein Glaube, der total frei ist, der beschenkt worden ist, der keine Gesetze, Gebote mehr halten muss, der voller Dankbarkeit ist, kann der anschließend ohne Werke bleiben? Und er drängt in seinem gesamten Jakobusbrief darauf, dass er sagt, hey, das kann doch gar nicht sein. Also der da aus unserem Swimmingpool draußen auftaucht, wenn sich in dessen Leben nicht irgendwas verändert, dann ist doch was schiefgelaufen. Dann hat er irgendwas von diesem Thema des Glaubens nicht richtig verstanden. Ansonsten müsste sein Leben ehrlich irgendwelche anderen Taten zeigen. Wichtig dabei ist, dass die Werke bei Jakobus nicht Superman sind. Also das ist nicht, dass jetzt hier Superman oder Superwoman gefragt werden oder Supergirl, keine Ahnung, dass wir jetzt irgendwelche besonderen Heldentaten vollbringen müssten, um darüber dann irgendwas zu machen, sondern er bringt Beispiele aus dem ganz normalen Leben. Er bringt das Beispiel, Rebecca hat es vorgelesen, stell dir vor, da kommt einer zu dir, dem geht's dreckig. Er hat Hunger, er hat Durst und er hat nichts zum Anziehen. Und er kommt zu dir und sagt, bitte hilf mir. Und in deinem Glauben gefestigt sagst du, hey, ich weiß, alles Gute kommt von Gott. Ich wünsche dir alles Gute. Ich habe hier zwar einen Einzelhandelladen, ich könnte dir alles geben, aber Gott wird schon richten. Ja? Ich segne dich, hoffe darauf, dass Gott alles recht machen wird und geh hin in Frieden. Das ist das Beispiel, was Jakobus hier beschreibt. Und damit macht er nicht die Herausforderung, du musst jetzt irgendetwas tun, was nahezu Menschen unmöglich ist, sondern er konfrontiert Menschen mit einer ganz normalen Lebenssituation als erstes und sagt, und verhalte dich doch in dieser normalen Lebenssituation so, wie du deinen Glauben mit Jesus erlebst. Jetzt müssen wir miteinander rechnen. Biblische Arithmetik machen wir jetzt. Die erste Frage ist, stimmt die Formel Werke retten? Könnte man ja auf Basis des Jakobusbriefes schon von ausgehen. Ne? Der Jakobusbrief sagt ja ganz am Ende hier, das mit Rahab, auch die Hure Rahab wurde durch ihr Handeln vor Gott gerecht gesprochen. Aussage, nee, tut's nicht. Dann könnte ich Jakobus so verstehen, dass ich sage, okay, du musst glauben und Achtung, jetzt kommt der Fall, der beschreibt mein Leben und vielleicht das ein oder andere von eurem dann auch. Du musst glauben, und einen Schritt weiter daneben musst du Werke tun. Und die beiden Sachen zusammen, du glaubst und du tust Werke, die in der Addition, die schaffen dann am Ende die Rettung. Ist aber auch nicht so. Sondern das, was uns Jakobus sagen will, ich erläutere es gleich noch ein bisschen stärker, ist, wenn du wirklich einen Glauben hast, dann kann dieser Glaube nicht anders sein, dass er anschließend auch Werke tut, die dazu passen. Insofern resultieren Werke als Automatismus, als Normalität aus einem solchen Glauben. Und damit bleibt am Ende wiederum stehen, es bleibt dabei allein durch Glaube, sonst wird das nichts. Den schönen Teil haben wir hinter uns. Wir sind total frei. Jetzt kommt der zweite Teil. Ein Christ ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. Ne? Jetzt sitzen wir hier und denken, genau, so läuft meistens mein Leben, muss irgendwie gucken, dass ich alles hinkriege. Was ist hiermit jetzt gemeint und was passiert biblisch gesehen? Wir sind eben nicht nur geistiger Mensch. Wir sind nicht nur innerlich, sondern wir laufen auch äußerlich, dann nach der Taufe erst manners, nachher wieder geföhnt durch die Gegend. Und Paulus sagt schon, wir sind in einem beständigen Konflikt miteinander. Der eine sagt, geh dahin und der andere sagt, geh dahin. Ihr könnt dann in der Apostelgeschichte lesen, ich glaube in der Apostelgeschichte oder im Römerbrief steht drin, Paulus sagt, oh, ich elender Mensch. Ich weiß eigentlich, ich will in die Richtung, laufe aber in die. Dann überlege ich mir mal, ich laufe in die Richtung, aber dann laufe ich tatsächlich in die. Und ich bin in einem ständigen Konflikt miteinander, was soll ich eigentlich tun? Und da kommen auch solche Kampfbilder der Bibel her. Ne? Und wir laufen den Lauf des Glaubens und wir kämpfen und so alles Mögliche. Ist ganz viel dieser Widerstreit dieses inneren Menschen, der sagt, eigentlich müsstest du jetzt äußerlich so und so leben, mit dem äußerlichen Menschen, der sagt, habe ich gerade keinen Bock dazu, meine Couch ist zu bequem oder ähnliches. Wichtig ist, bei diesem Widerstreit geht es nicht darum, gerecht zu werden. Das haben wir hinter uns. Bei diesem Widerstreit geht es darum, Gott zu gefallen. Das ist ein Unterschied. Nicht um gerecht zu werden, sondern Gott zu gefallen. Und jetzt ist die Frage, Glaube und Taten, wie funktioniert es miteinander? Gute Taten, und die Diskussion haben wir mit den meisten Menschen, die keine Christen sind, die sagen, hey, mein Leben ist doch in Ordnung. Ist doch eigentlich alles in Ordnung, guck mal die Christen an, die sind auch nicht besser. Aber die Bibel sagt an der Stelle deutlich, gute Taten machen niemals einen guten und gerechten Menschen. Sondern, wie Dankbarkeit und glücklich sein, ein guter und gerechter Mensch tut gute Taten. Und da machen wir jetzt Abraham und Rahab nochmal ganz und gar auf. In Jakobus, der nimmt Bezug auf etwas, was Abraham getan hat. Abraham bekam von Gott den Auftrag, opfere deinen Sohn auf dem Altar. Und Abraham ist hergegangen und hat seinen Sohn auf den Altar gepackt, um ihn vor Gott zu opfern. Und Jakobus sagt, guck dir dieses Handeln an. Das ist das, was ich meine. Aber dieses Handeln, was Abraham da getan hat, basierte auf dem Glauben, dass man Gott vollständig vertrauen kann und dass Gott vollständig gut ist und dass er nur Dinge von einem möchte, die nachher auch gut sind, so wenig ich sie verstehe. Und diesen Glauben, den hat Abraham dann in dem Moment bewiesen durch die Tat und genau diesen Glauben meint ein Jakobus, wo Glaube gewachsen zur Vollkommenheit kommt, wenn er die Dinge tut, die Gott an der Stelle sich wünscht. Glaube kommt zur Vollkommenheit. Rahab war eine Hure, lebte damals, als das Volk Israel das gelobte Land einnehmen sollte und die ersten Späher des Volkes Israel waren auf dem Weg in die Stadt und fürchteten, entdeckt zu werden. Das kriegte Rahab mit und versteckte die vor denen, die dann in dem Moment fangen wollten. Sie hat gehandelt. Auf welcher Basis hat sie gehandelt? Rahab hat gehandelt auf Basis der Sicherheit, es gibt einen Gott. Dieser Gott möchte seinem Volk dieses Land geben. Und dieser Gott sendet seine Speer. Und ich glaube, dass dieser Gott das umsetzen wird, weil er der einzig wahre Gott ist. Und deswegen helfe ich diesen Speern. Auch bei Rahab war nicht als erstes die Tat. Bei Rahab war als erstes der Glaube. Und aus diesem Glauben heraus folgte die Tat. Wenn ihr Hebräer 11 lest, seht ihr genau das. Dort wird Rahab als eine der Glaubenshelden benannt, weil dieser Glauben da war. Ein zweites gilt dann eben auch noch, wenn gute Taten niemals einen guten, gerechten Menschen machen, dann machen schlechte Taten auch niemals einen schlechten Menschen, sondern ein schlechter Mensch tut schlechte Taten. Jetzt sind wir nicht nur innerlicher Mensch und wir sind auch nicht nur im Konflikt miteinander unterwegs, sondern ihr seid alle hier. Ihr habt bis jetzt hierhin schon alle heute Morgen was gemacht. Ihr habt auch schon mit irgendwelchen anderen Menschen irgendwas getan. Ihr seid wie ich an denen vorbeigelaufen, die da vorne in der Gruppe standen und haben wahrscheinlich ignorant gewirkt. Ihr habt euch begrüßt. Ihr sitzt nebeneinander, habt irgendwas miteinander ausgetauscht, ihr habt was geprobt oder wie auch immer. Egal, was wir Menschen machen, wir können nicht kommunizieren. Wir reden mit unserem Leben immer, selbst wenn wir nichts sagen. Und das ist das, was Jakobus versucht so deutlich zu machen. Zeige mir deinen Glauben, ohne dass du danach lebst. Ich habe hier ein Bild genommen, nicht von demjenigen, der dann in dem Moment als Armer daherkommt wie im Bibeltext, sondern stell dir einen Menschen vor in der Wüste und der hat jetzt wirklich, wirklich Durst und du bist der Getränkehändler und der kommt zu dir und du bist jetzt derjenige, der ihm sagt, hey, ich segne dich von Herzen, Gott ist gut, lauf weiter, du wirst es bestimmt durchhalten, bis du irgendwas zu trinken findest. Und da sagt Jakobus, das musst du mir jetzt mal erklären. Wenn du das für die richtige Weise hältst, wenn du glaubst, dass das Glaube ist, dann zeig mir doch in deinem Handeln, wo wirklich dein Glaube steckt. Ich kann nämlich eines. Ich kann dir in meinen Werken zeigen, in meinem Leben zeigen, wo mein Glauben ist. Ich kann dir zeigen, an welchen Stellen meines Lebens mein Glaube dazu führt, dass ich gewisse Dinge tue. Und damit ist es letztlich die Frage, was ist die Motivation hinter dem, was wir tun? Luther hat ein Beispiel dafür. Es hebt jemand einen Strohhalm auf. Das kann genau eine solche Tat sein. Ich hebe einen Strohhalm auf. Er hat bewusst dieses Beispiel genutzt, weil es so ein nichtiges Beispiel ist. Ich hebe einen Strohhalm auf und gebe das einem anderen. Das kann eine liebevolle Tat sein, weil ich demjenigen helfen möchte. Das kann genau das Gegenteil sein. Der Strohhalm stört mich und er soll endlich vom Boden weg. Und ich sage dem anderen noch, pass doch ein bisschen auf, dass du zukünftig nichts fallen lässt. Es ist beides die identische Tat. Aber die identische Tat kann unterschiedliche Ursachen haben. Jetzt kommt etwas, das finde ich für mich persönlich aus alledem einigermaßen revolutionär. Die Frage ist, wofür brauche ich meinen Nächsten? Also, die Überlegung ist, wenn ich jetzt keine guten Taten mehr tun muss, um vor Gott gerecht zu werden, dann brauche ich euch nicht mehr, damit ich gerettet werde. Beispiel. Wie häufig haben wir schon mal was getan und wenn es Tische stellen ist, ich habe wieder mal was auf mein Schatzkonto eingezahlt, was ich ja nachher brauche, um irgendwo vorzeigen zu können, dass ich nachher gerecht geworden bin. Oder wir tun etwas Gutes, um so das Gefühl zu haben, ich habe wieder mal meinem Auftrag entsprochen, habe was Gutes getan, weil ich muss ja gerettet werden. Das ist genau das Problem der Galater gewesen. Die haben Beschneidungen durchgeführt, die haben alle möglichen Gesetze gehalten, die haben sonst irgendwas gemacht, immer nur vor dem Hintergrund, damit ich nachher gerettet werde. Also brauche ich quasi Teile von euch, damit ich euch etwas Gutes tun kann, damit es mir nachher dann auch tatsächlich gut geht und ich gerecht gesprochen werde. Das ist ja dann das, was dahinter ist. Ja? Ihr seid quasi Objekt meiner persönlichen Rettung, meines Bedürfnisses. Wenn ich das aber gar nicht mehr brauche, kann ich jedem einfach nur noch begegnen, um diese Liebe, die Gott in mich reingelegt hat, weiterzugeben. Es ist ein anderes Bild, warum ich Menschen begegne und warum ich Dinge tue. Zum Schluss. Was bleibt aus alledem? Ich muss Gott mit dem, was ich tue, was ich bin, wie ich bin. Ich muss da nichts machen, etwas gelten, um etwas zu sein. Und dieser Glauben, der Gott gemeint hat, ist als allererstes Gott wirklich zu vertrauen. Weil wenn ich ihm vertraue, glaube ich auch, dass er wirklich gut ist. Wenn ich ihm nicht vertraue, glaube ich auch nicht, dass er wirklich gut ist. Ich kann Gott am meisten damit ehren, dass ich ihm glaube, dass er wirklich gut ist. Ich kann ihn am meisten damit beleidigen, indem ich sage, weiß nicht. Und insofern kann unsere Seele bei allen Äußerlichkeiten nicht tiefer fallen als in Gottes Hand. Und dieses Leben aus Gottvertrauen ist ein gutes Leben. Und genau hier und nur hier gibt es echte Freiheit für Menschen. Und wer diesen Glauben hat, muss sich anschließend den Himmel eben auch nicht mehr verdienen. Als Luther das für sich klar hatte, hat er aufgehört mit seinen Stundengebeten. Die haben jede Stunde formal gebetet. Er hat aufgehört mit Fasten. Nicht, weil Stundengebete oder Fasten schlecht wäre, sondern weil er verstanden hat, ich habe Stundengebete und Fasten dafür gemacht, um gerettet zu werden. Wenn ich das nicht mehr brauche, ehre ich Gott damit, indem ich der Welt und den Menschen dort begegne. Ich kann mich wirklich der Welt und ihren Menschen zuwenden und Glaube, den ich in der Form habe, bedingt auch Taten und diese Taten beweisen anschließend meinen Glauben. Ich brauche den Nächsten nicht mehr dafür, um mein Seelenheil zu bekommen, sondern ich kann dem Nächsten wirklich dienen, damit er seines bekommt. Ich habe festgestellt beim Arbeiten, Freiheit ist so eine Sache. Das ist ganz schön anstrengend, frei zu sein. Weil du stehst auch in der Verantwortung, du stehst in der Selbstständigkeit für das, was du tust. Du musst dir überlegen, hebst du den Strohhalm auf oder hebst du nicht auf? Und deswegen gehört auch dazu, dass Christen sich in vergleichbaren Situationen wirklich unterschiedlich verhalten können. wir maßen uns manchmal an, anhand des Tuns die Herzenshaltung zu beurteilen. Steht uns an der Stelle nicht zu, weil das Herz, das kann nur Gott ansehen. Und aus der Tat herauszuschließen, wie das Herz ist, da sollten wir tatsächlich vorsichtig sein. Und ganz am Ende, und das passt tatsächlich auch zu Erntedank, gehört zu dieser Freiheit auch wirklich die Gelassenheit des Gottvertrauens. Letztlich macht's Gott dann doch und bewirkt es. Dass wir Früchte haben, dass alles Mögliche hier wächst, da fahren fleißige Menschen bei uns durchs Dorf mit dem Traktor, mit allem Möglichen und die machen auch was dafür und sonst was. Aber das reine Wunder des Wachsens, genauso wie im Glauben, das vollbringt letztlich dann in dem Moment Gott, nicht wir. Soweit wollte ich nicht. Ich schließe dann nochmal mit Luther. Der hat gesagt, Gott ist ein glühender Backofen voller Liebe, der von der Erde bis in den Himmel reicht. Und hinter dem, was wir heute gestanden haben oder gehört haben, ist, glaube in aller Freiheit dieser Welt. Nimm diese Liebe auf, die du dadurch geschenkt bekommst und lass die in die Welt hineinfließen. Nicht, weil du es nötig hättest, sondern weil du sowas von freigebig geben kannst, weil du total frei und gerettet bist. Amen.